Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der verheerenden Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine ist das Ausmaß der Katastrophe noch nicht absehbar. Aktuell ist das Überschwemmungsgebiet mehr als 600 Quadratkilometer groß und aus dem Stausee hinter dem Damm dringen weitere Wassermassen ins Land. Tausende Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Betroffen sind beide Ufer des Dnipro, auch das südliche, das russisch besetzt ist. Die ukrainische Stadt Cherson ist überflutet.
Das Wasser breitet sich immer weiter in der Frontstadt Cherson aus. Helfende versuchen, Menschen aus ihren Häusern zu retten. Fahren auf den Flussarm, aber genau das ist auch Frontlinie. Juri hat gerade alles zurückgelassen. Gestern ging mir das Wasser bis hier, bis zum Knie. Heute ist es hier. Heute war es also schon einen halben Meter höher. Wir hören, dass hier Minen herumschwimmen. Nein, nein. Bei uns im Garten, da gibt es keine Minen, nein. Während wir mit Juri reden, schießt das russische Militär mehrmals direkt ins Wohngebiet und auf die Helfenden am Wasser. Nur wenige hundert Meter von uns entfernt. Mindestens 8 Personen sollen laut ukrainischen Angaben verletzt sein, darunter ein deutscher Freiwilliger. Stunden vorher war Präsident Selenskyj genau an diesem Ort. In Cherson hört man ständig Einschläge auf beiden Seiten der Front. Die Evakuierungen gehen weiter. Katharina Krupitsch drohte mit ihren Kindern auf der russisch besetzten Seite zu ertrinken. Mit einer Drohne versorgte das ukrainische Militär sie mit Wasser und mit Bananen. Sie überlebten. Nun sind sie in Cherson. Das ist die Flasche, die die Soldaten auf uns abwarfen. Ich habe sie gefangen. Wir waren ja auf dem Dach, denn wir hatten kein Wasser und kein Trinken mehr. Auf der Flasche stand die Botschaft geschrieben: Haltet durch, Evakuierung kommt. In der Ukraine ist der Fall der Mutter mit ihren beiden Kindern mittlerweile bekannt.
Die Stadt Cherson wird immer weiter von diesem Wasser bedroht und gerät in eine kritische Situation. Und dazu kommt, dass die Zeit der militärischen Zurückhaltung der letzten beiden Tage offenbar auch vorbei ist. Spätestens nach dem Besuch von Präsident Selenskyj heute und den Artillerieeinschlägen der russischen Seite ist das klar.
Unübersichtlich bleibt die Lage im russisch besetzten Gebiet. Die Ukraine wirft Russland vor, die Menschen dort im Stich zu lassen. Moskau betont dagegen seine Evakuierungsbemühungen. Gut 2 Drittel der überschwemmten Fläche ist nach ukrainischen Angaben russisch besetztes Territorium. Besonders betroffen ist die von Moskau kontrollierte Stadt Oleschki. Satellitenbilder zeigen die Stadt vor der Katastrophe Mitte Mai und nach dem Dammbruch gestern.
Land unter, auch in den russisch besetzten Teilen südlich des Stausees. Diese Bilder veröffentlichte heute der russische Katastrophenschutz. Bewohner werden evakuiert, die Helfer sind zur Stelle, sollen die Bilder zeigen. Und wer es rausschafft aus der Katastrophe, hat meist alles verloren. Wir haben alles zurückgelassen, ließen alle Sachen zurück, laufen barfuß jetzt. Meine Tochter schrie: Mama, wir müssen los. Der von Russland eingesetzte Bürgermeister von Nowa-Kachowka gibt sich optimistisch. Bei ihm sinkt das Wasser schon. Heute haben wir damit begonnen, das Wasser abzupumpen. Wir bekamen zusätzliche Generatoren und Motorpumpen. Hilfe ist schon da oder unterwegs, so lautet die Botschaft in den russischen Fernsehnachrichten. Hunderte Hilfskräfte sind im Einsatz. Wasserfahrzeuge und humanitäre Hilfe sind auf dem Weg. Der Krisenstab tagt und mehr als 4.200 Menschen seien schon in Sicherheit gebracht. Im Internet gibt es Hilferufe von Menschen, die noch auf Rettung warten, mit genauer Ortsangabe im russisch besetzten Überflutungsgebiet. Die Schuld für den Dammbruch und die Überflutungen trage die Ukraine, betonte heute erneut der russische Präsidentensprecher. Der Präsident beobachte die Situation in der Region Cherson nach diesem Akt der Sabotage. Dieser Dammsabotage und der Sprengung des Damms. Gestern hat er das Katastrophenministerium angewiesen, die Arbeit zu intensivieren und den Menschen zu helfen. Doch helfen kann lebensgefährlich sein, denn auch heute wurde wieder Beschuss auf beiden Seiten gemeldet. Und die Gefahr von im Wasser treibenden Minen steigt.
Die EU-Innenminister haben sich bei ihren Verhandlungen über eine Reform des Asylrechts bislang nicht einigen können. Auf dem Tisch liegt unter anderem ein Vorschlag, der Asylverfahren direkt an den Außengrenzen vorsieht. Die Bundesregierung signalisierte Zustimmung, sie will aber Ausnahmen für Familien mit Kindern erreichen. In der EU waren zuletzt wieder deutlich mehr Erstanträge auf Asyl gestellt worden. Nach dem Höchststand 2015 gingen die Zahlen zurück, stiegen aber 2022 wieder deutlich an auf 881.200. Allein im ersten Quartal dieses Jahres waren es bereits 243.300 Anträge.
Aktuell läuft es so. Geflüchtete Menschen kommen an der EU-Außengrenze an, wie hier auf Lampedusa. Eigentlich sollte dort auch das Asylverfahren stattfinden. In der Praxis reisen viele Flüchtlinge aber unregistriert weiter quer durch Europa. Die überlasteten Grenzstaaten tun wenig, um das zu verhindern und fordern grundsätzlich eine gerechtere Verteilung in Europa. Die Asylreform soll diese Probleme nun endlich lösen.
Wir alle haben schon Kompromisse gemacht im Vorfeld. Wir alle haben Punkte von uns aufgeben müssen und wir alle haben uns schon angenähert. Deswegen bitte ich auch heute darum, dass wir diesen Kompromiss finden.
Der Plan, eine Vorprüfung an der EU-Außengrenze. Wer gute Aussichten auf Asyl hat, soll weiterhin ein reguläres Asylverfahren in der EU bekommen. Menschen mit schlechter Prognose, zum Beispiel aus Ägypten oder Indien, sollen ein Asylschnellverfahren an der Außengrenze durchlaufen. Es soll rund 3 Monate dauern. Währenddessen dürfen die Menschen das EU-Gebiet um das Lager herum nicht betreten. Kritiker sprechen deswegen von haftähnlichen Bedingungen. Deutschland will deswegen Ausnahmen, steht damit aber nahezu alleine da.
Ich kämpfe sehr darum, dass wir Familien mit kleinen Kindern nicht in das Grenzverfahren bekommen.
Streit gibt es auch um die verpflichtende Solidarität. Wer keine Flüchtlinge aufnehmen will, wie Ungarn oder Polen, soll Ausgleichszahlungen leisten. Wenn wir einen Flüchtling nicht aufnehmen, werden wir dafür bestraft und müssen 22.000 Euro pro Flüchtling bezahlen. Das werden wir nicht akzeptieren. Für einen Beschluss reicht eine qualifizierte Mehrheit. Polen und andere Staaten könnten also überstimmt werden.
Tobias Reckmann in Luxemburg. Noch immer gibt es keine Einigung. Woran hakt es denn?
Ja, in der Tat. Es wird immer noch verhandelt, seit mittlerweile 11 Stunden. Aber es scheint tatsächlich so etwas wie ein Momentum zu geben. Das hören wir aus Teilnehmerkreisen. Also eine Menge von Ländern, die heute wirklich noch eine Entscheidung erreichen möchte. Aber es gibt eben auch eine Reihe von Ländern, die ganz klar Nein sagt. Zum Beispiel Polen, Ungarn und Österreich. Und deswegen kommt es jetzt umso mehr auf die Stimmen der großen Länder an. Italien ist da zum Beispiel noch unentschlossen, möchte weitere Zugeständnisse haben. Zum Beispiel, dass die Anzahl dieser Grenzverfahren gedeckelt wird. Und auch die deutsche Stimme wird jetzt noch mal ganz besonders entscheidend sein. Denn Deutschland ist ja mit der Forderung hier angekommen, dass man eben Ausnahmen schafft für Familien mit Kindern unter 18. Und das ist eine Forderung, die hier überhaupt keine Mehrheit hat. Deswegen steht jetzt eben auch die Frage im Raum, ob Deutschland möglicherweise auf diese Forderung verzichten könnte, um dann am Ende doch noch eine Lösung zu bewerkstelligen.
Vielen Dank. Tobias Reckmann in Luxemburg. Bei einer Messerattacke in der französischen Stadt Annecy sind heute 6 Menschen verletzt worden, einige lebensgefährlich. 4 der Opfer sind Kleinkinder. Der Angreifer wurde gefasst. Seine Motive und die Hintergründe sind unklar. Präsident Macron äußerte sich geschockt und sprach von einer feigen Tat.
In diesem Park in den französischen Alpen, unweit der Schweizer Grenze, ereignete sich die Tat heute Morgen. Familien und Kindergruppen waren an diesem Spielplatz am See, als gegen 9.45 Uhr der mutmaßliche Täter auf den Platz stürmte, mit einem Messer bewaffnet. In kürzester Zeit verletzte er 4 Kleinkinder und 2 Erwachsene. 2 Kinder schweben in Lebensgefahr. Ein Augenzeuge. Ich hörte eine Mutter schreien: Laufen Sie weg, da ist einer, der bringt alle um. Das Video zeigt den 31-Jährigen kurz vor seiner Festnahme. Ein Syrer, in Schweden anerkannter Asylbewerber, selbst Familienvater. Kein Moslem, sondern laut Polizei ein syrischer Christ. Die Regierungschefin und der Innenminister flogen umgehend nach Annecy. Für einen terroristischen Hintergrund gibt es bislang keinen Anhaltspunkt. Eine entsetzliche Tragödie hat sich hier ereignet. Kleine Kinder sind brutal in einem Park angegriffen worden. Diese unfassbare Tat erschüttert uns alle. Es geht um Kinder und das berührt uns alle zutiefst. Präsident Macron twitterte, die ganze Nation steht unter Schock. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Familien. Die Nationalversammlung unterbrach ihre Sitzung am Morgen für eine Schweigeminute. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen versuchten Mordes.
Bundespräsident Steinmeier hat das Gesetz zur Wahlrechtsreform unterzeichnet. Es tritt damit in Kraft und sieht vor, dass die Zahl der Sitze im Bundestag auf 630 begrenzt wird. Derzeit sind es 736. Erstmals angewandt werden soll es bei der nächsten Bundestagswahl. Die Unionsfraktion will vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Neuregelung klagen. Der Evangelische Kirchentag hat heute mit der praktischen Arbeit begonnen. Insgesamt 2000 Veranstaltungen stehen auf dem Programm bis Sonntag. Diskussionsrunden, Workshops, Bibelarbeit und gemeinsame Feiern. Zehntausende Menschen sind dazu nach Nürnberg gekommen. Inhaltlich geht es um die großen Fragen Krieg und Frieden, Klimakrise und Flucht.
Der Evangelische Kirchentag in Nürnberg nimmt Fahrt auf. 60.000 Dauerkarten wurden im Vorfeld verkauft. Besucherinnen und Besucher genießen den ersten Kirchentag in Präsenz nach der Pandemie. Sich treffen, sich begegnen, sich austauschen.
Also mich interessieren die Meinungen der Kirche zu den aktuellen politischen Themen auch. Und ich finde es gut, dass sich Kirche dazu auch positioniert und sich auch äußert und es dazu hier auch Gespräche gibt.
Und es wird diskutiert. Die Rolle der Kirchen als Teil der Gesellschaft wird hinterfragt. Warum haben im letzten Jahr fast 400.000 Menschen die evangelische Kirche verlassen?
Kirche muss auch wieder streitbarer werden und erkennbarer. Das ist das Wichtige. Es gab lange Zeit so Denkworte und Denkschriften der EKD, die immer so schön ausgeglichen waren, sowohl als auch, als sonst und überhaupt. Und das ist falsch.
Dieser Kirchentag schafft Räume für Diskussionen vom Krieg gegen die Ukraine über den Klimawandel bis hin zur Sorge um die Demokratie.
Wir dürfen vertrauen auf die vielen Engagierten, die sich dem Niedergang entgegenstemmen, die Neues aufbauen, Perspektiven schaffen und, liebe Brüder und Schwestern, gemeinsam, miteinander werden wir diese Demokratie in diesem Lande verteidigen.
Dem Bundespräsidenten können die Gläubigen folgen.
Demokratie behalten wir nur, wenn wir uns dafür einsetzen. Sonst landen wir irgendwann wieder in Verhältnissen wie in der Türkei, in Polen oder noch schlimmer.
Viele Teilnehmende wünschen, dass sich ihre Kirche wieder mehr an den öffentlichen Diskursen beteiligt.
Katholiken in Deutschland haben heute Fronleichnam gefeiert. In Köln gab es eine Prozession auf einem Schiff. Bei der Mülheimer Gottestracht wird geweihtes Brot als Symbol für die Gegenwart Christi in einer Monstranz über den Rhein gefahren. Auf dem Staffelsee in Bayern fand die traditionelle Seeprozession statt. In den katholisch geprägten Bundesländern ist heute Feiertag. Die Skyline Manhattans eingehüllt in dichten, orangefarbenen Rauch. Durch die Waldbrände in Kanada zieht giftiger Qualm nicht nur nach New York, sondern in viele Städte an der gesamten Ostküste der USA. Die Luftqualität hat sich bedenklich verschlechtert. In einigen Städten gilt die Warnstufe rot.
Die Wolkenkratzer Manhattans kaum erkennbar unter der grau-gelben Dunstglocke. Es riecht nach Rauch und Asche. Die Luftwerte sind so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht und der Wind weht immer neue Rußwolken nach New York. Man merkt es ganz hinten im Hals, es kratzt. So etwas Schlimmes habe ich noch nicht erlebt. Nicht schön. Als ich den Rauch gesehen habe, habe ich gleich die Maske aufgesetzt. Ich habe trotzdem einen kleinen Hustenreiz. Wer kann, der soll zu Hause bleiben. Helfer verteilen Masken an all die, die unterwegs sein müssen. Wir geben tausende Masken aus und stellen sicher, dass die auch bei den Menschen ankommen. Wir verteilen Masken auch in sozial schwächeren Vierteln. Dort gehen wir von Tür zu Tür. Wegen schlechter Sicht musste die Luftfahrtbehörde den Flugverkehr in New York zeitweilig unterbrechen. Veranstaltungen und einige Shows am Broadway wurden abgesagt. Doch nicht alle Touristen lassen sich vom Smog abschrecken, trotz der Warnungen der Behörden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 9. Juni.
Hochdruckeinfluss sorgt für viel Sonnenschein und zusammen mit warmer Luft aus Südwesten erreicht die Temperatur öfter die 30-Grad-Marke. In der ersten Nachthälfte gibt's regionale Schauer und Gewitter, die anfangs unwetterartig sein können. Dann klart es verbreitet auf, mancherorts bildet sich Nebel. Morgen oft sonnig, besonders im Osten und Südosten zeitweise Wolken und einzelne Schauer oder Gewitter. Den meisten Sonnenschein gibt's wieder Richtung Küsten. An der Spree heute noch bis 17 Grad, im hohen Norden nur niedrige einstellige Werte. Auf den ostfriesischen Inseln morgen noch knapp unter 20, im Osten und Westen dagegen um 30 Grad. Am Samstag viel Sonnenschein, einzelne Schauer oder Gewitter, vor allem über dem südöstlichen Bergland, an den Küsten windig. An dem meist sonnigen und sehr warmen bis heißen Wetter ändert sich in den folgenden Tagen wenig.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr spricht Ingo Zamperoni mit Bundesinnenministerin Faeser über die künftige Asylpolitik der EU. Außerdem berichten wir über einen weiteren Prozess in Moskau, der zeigt, wie wenig Opposition in Russland noch möglich ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.